Europapokal ist es am Ende für den ersten FSV Mainz 05 geworden. Rang 6 in der Tabelle und eine Saison, in der wirklich viel geklappt hat und ein bisschen mehr wäre sogar noch möglich gewesen. Wir wollen sprechen über diese Saison bei den Mainzern mit Mara Pfeiffer jetzt hier im Rasenfunk Royal.
Der Rasenfunk Royal.
Ich mag das nicht, ich halte das nicht mehr aus, ich will das nicht mehr sehen, aber sie haben ein Tor gemacht, ich glaube es nicht, aber der Ball ist drin.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Ja, von solchem Drama, da war Mainz 05 sehr weit entfernt, auch wenn es hinten raus spannend wurde, aber Mara, es ist ja gut ausgegangen. Hallo, schön, dass du wieder im Rasenfunk bist.
Hallo lieber Max, schön hier zu sein und ich habe jetzt gerade ein bisschen lachen müssen, weil der Ball ist drin. Das wirkt jetzt, obwohl ich weiß, dass das ja nicht der Fall ist, fast als hättest du dieses Zitat bewusst vorne dran gesetzt, weil so oft wie in dieser Saison war der Ball bei Mainz 05 in der Bundesliga noch nie drin.
Aber leider, dadurch, dass du live dabei warst, als ich dieses Intro ausgewählt habe, kann ich jetzt wirklich nicht so tun, als ob das irgendwie Absicht gewesen
wäre.
Eher verlegen halt hier Günter Koch einzublenden. Ja, bevor wir gleich in deine Aspekte reingehen, du hast ja auf einen schon fast so ein bisschen jetzt gerade hingedeutet. Vor allem in der Rückrunde lag man nur an 3 Spieltagen nicht auf einem der ersten 6 Plätze. Dementsprechend scheint es ja irgendwie im Nachhinein total logisch, dass man in die Conference League eingezogen ist am letzten Spieltag. Aber kannst du noch mal so jetzt beschreiben, was das jetzt für Mainz 05 bedeutet, dass man diese Saison dann so zu Ende gebracht hat?
Also ich glaube, unterm Strich ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr positiver Saisonabschluss. Natürlich gab es eine Phase, in der speziell Fans sicherlich auch davon geträumt haben, mal die Hymne der Champions League zu hören am Bruchweg. Wobei wir zum Thema Champions League ja sogar noch kommen werden im Verlauf der Sendung. Und zwar sehr wohl mit Bezug zu Mainz 05, um da schon mal so einen kleinen Haken auszuwerfen. Platz 6 ist schon ein sehr großer Erfolg. Ich finde, man darf auch nicht vergessen, dass die Saison ja durchaus holprig losgegangen ist. Also das konnte einem ja durchaus mal so aus dem Gedächtnis fallen in dieser sehr, sehr guten Rückrunde. Und was ich ein bisschen lustig fand am letzten Spieltag war, dass ich echt viele Nachrichten von Leuten aus dem Umfeld vom VfB bekommen haben, die so meinten, gern geschehen, weil Stuttgart ja Leipzig geschlagen hat. Ich mir so dachte, ja, Jungs und Mädels, aber wenn ihr nicht im Pokalfinale stehen würdet, dann hätte der 7. Platz ja auch noch gereicht für die Conference League, also sehr wahrscheinlich. Das ist schon ein Erfolg, den sich Mainz 05 über eine komplette Saison mit durchaus unterschiedlichen, aber insgesamt guten Phasen erarbeitet hat. Und ich finde, wenn man auf hohem Niveau jammern möchte, dann wäre der 5. Platz noch cooler gewesen, weil man dann eben nicht in der Conference League und nicht in diesen Playoffs gewesen wäre. Aber das ist wirklich schon ein sehr hohes Niveau. Und ansonsten ist es schon eine tolle Sache für den Verein, mal wieder dabei zu sein in Europa. Ich hatte ja ehrlich gesagt das letzte Mal irgendwie total verdrängt und habe die ganze Zeit an Thomas Tuchel 2014 auf dem kleinen Vordach der Arena gedacht, aber war überhaupt nicht das letzte Mal. Siehst du mal, so einprägsam sind Europa-Saisons für Mainz 05. Sie waren nämlich bisher immer sehr kurz. Mal schauen, wie es diesmal läuft.
Das letzte Mal war dann Martin Schmidt, oder?
Genau. Ja.
Und wo würdest du sagen, steht diese Saison? Also dein erster Punkt, der heißt Rekorde, Rekorde, Rekorde. Das heißt, ich glaube, wir werden jetzt oft darüber sprechen, dass Mainz 05 in irgendetwas sehr viel besser war als bisher in allen Bundesligaspielzeiten. Und auch im Forum hatte ich den Eindruck, also da fiel schon relativ oft dann der Verweis auf Thomas Tuchel zum Beispiel eben, dass es fast sogar eine bessere Situation jetzt sein könnte als damals. Würdest du auch sagen, ist natürlich schwierig, das in der Aktualität zu bewerten, aber dass das jetzt hier wirklich so in der Bundesliga-Historie nochmal herausragt dieses Jahr?
Also jede Saison, in der Mainz 05 sich sportlich dafür qualifiziert, irgendwas mit europäischen Wettbewerben zu tun zu haben, ragt raus. Ich finde, eigentlich ganz spannend, wenn man, also es ist ja jetzt die 17. Saison ununterbrochen Liga 1, also das darf man halt auch nicht vergessen, ne? Also in die der Verein jetzt geht. 2009 war der zweite Aufstieg. Und ich bin ja, und das wissen deine HörerInnen und auch alle, die sich sonst mit dem beschäftigen, was ich so mache, schon auf der Seite der Trennlinie quasi, wo die Leute sitzen, die sagen, Mainz 05 muss immer erstmal die Klasse halten. Mhm. Und ich weiß, dass es eine große Sehnsucht danach gibt, sich davon so wegzuentwickeln. Und deswegen finde ich eben, immer wenn Mainz 05 europäisch spielt, ist das was Außergewöhnliches. Aber, und dieses Aber würde ich jetzt halt mittlerweile schon auch mal ein bisschen unterstreichen, es ist eben nicht so, dass in diesen 16 Jahren Mainz 05 permanent im Abstiegskampf hing oder permanent bis kurz vor Schluss irgendwie darum gekämpft hat, die Klasse zu halten. Es gab diese Saisons und ich finde, so im emotionalen Gedächtnis bleiben die natürlich auf eine Art und Weise drin, die sie dann vielleicht auch andere Jahre überstrahlen lässt. Aber ja, also Mainz 05 ist ein etablierter Erstligist, kann man ja nicht anders sagen. Ja, guck dir mal an, wie viele von den auch, also vermeintlich größeren Vereinen in dieser Zeit eben hoch und runter und hoch und runter gegangen sind. Und das ist bei Mainz 05 eben nicht der Fall. Und von daher gesehen ist das jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um das mal sportlich zu manifestieren, dass man eben in der Lage sein kann, auch den nächsten Schritt zu gehen. Ich glaube außerdem, nach dieser echt so rauschhaften Phase, die es ja auch gab, als man da plötzlich die ganze Zeit, also die ganze Zeit auf Platz 3 und 4 irgendwie unterwegs war, wäre es schon so, gerade bei den Fans, die jetzt auch über die Saison neu dazugekommen sind, ein Dämpfer gewesen. Also man muss dann, glaube ich, schon auch damit rechnen, wenn man so eine Serie hinlegt, dass dann ähnlich wie bei dem zweiten Aufstieg einfach auch mal mehr Leute dazukommen als normalerweise und dass die dann natürlich auch mit einer gewissen Erwartungshaltung dazukommen. Also ich glaube nicht, dass jede Person, die sich dem Verein jetzt diese Saison anschließt, durch gut und böse, durch schön und schlecht mit ihm gehen wird. Also das darf man dann, glaube ich, auch nicht vergessen. Aber ja, man darf den Erfolg dann auch mal genießen und sich freuen auf das, was jetzt kommt, was man eben normalerweise nicht dabei hat.
Vor allem, weil man es ja auch dann in so überzeugender Art und Weise geschafft hat. Also dieses letzte Spiel gegen Leverkusen, eigentlich hätte es da ja die etwas vergifteten Glückwünsche aus Stuttgarter Richtung gar nicht gebraucht war. Eigentlich gewinnt das Mainz 05.
Mit 6 Toren.
Ja, rein theoretisch sogar, ja, hätten sogar 7 sein können, glaube ich. Also das war ja sehr, sehr, sehr überzeugend, dieses Unentschieden, das es dann am Ende war. Eigentlich irre, dass das ein Unentschieden war. Aber zum Glück hat das ja keine Rolle mehr gespielt. Nachdem du jetzt von Rekorden sprechen willst, überlasse ich dir einfach die Bühne. Was sind denn alles für Rekorde jetzt wichtig mit Blick auf diese Saison?
Also eins habe ich ja schon gesagt, es ist die Saison mit den meisten, mit der besten Bundesliga-Offensive, die der Verein bisher hatte. Es ist die Saison, eine Saison in den Top 3 der Platzierungen. Es ist aber auch eine Saison mit, also umgekehrten Rekorden, wenn man es so benennen möchte. Also was überhaupt nicht funktioniert hat, waren die Standards. Mhm. Ihr habt darüber ja auch schon unter der Saison gesprochen. Also es hat 133 Ecken gebraucht, bis dann nach einer Ecke mal ein Tor gefallen ist. Insgesamt nur 4 Tore nach Standards in der Saison, die dann jedes für sich genommen wiederum auch sehr emotional waren, auch mit irgendwie Läufen zu dem entsprechenden Co-Trainer, genau. Aber also das ist, finde ich, was man im Guten dann immer halt auch mitschauen muss. Mainz 05 hat außerdem sich in dieser Saison, obwohl sie verhältnismäßig wenige Karten bekommen haben, durch Karten aber schon auch selbst geschwächt. Also sowohl, weil einzelne Spieler wie Dominik Kohr dann halt sehr viele Karten hatten, sodass sie also mehrfach dadurch ausgefallen sind, aber auch, weil es eben gelb-rote und rote Karten gab und weil es dann also beispielsweise mit Amiri eben Spieler erwischt hat, die dem Spiel auch total gefehlt haben. Was gibt es noch? Genau, wir gehen dann davon aus, dass die 17. Saison ununterbrochen Liga 1 ansteht. Und was eine große Rolle gespielt hat beim Sportlichen, waren die intensiven Läufe. Liga Spitze ist Mainz 05 da und Nebel, Sano und Lee sind in den Top 5. Das ist jetzt mal so ein bisschen zahlenmäßig. Was außerdem eine große Rolle gespielt hat beim Tore-Schießen, ist die Effektivität. Also das ist was, was sich total gewandelt hat.
Ja.
Was sich auch verändert hat, ist das Thema Ballbesitz. Ich bin da so ein bisschen am Ende indifferent. Also je nachdem, auf welche Statistikseite man schaut, ist es kurz unter oder knapp über 50% der Ballbesitzdurchschnitt. Aber es gab durchaus auch viel unproduktiven Ballbesitz. Also weil, wenn man mal schaut auf die Spiele, in denen Mainz 05 mehr Ballbesitz hatte, haben sie davon nur ein Drittel gewinnen können.
Mhm.
Und es gab umgekehrt Spiele wie beispielsweise das Hinspiel in Frankfurt, wo man also aus sehr wenig Ballbesitz und auch noch mit einem Mann weniger extrem viel gemacht hat. Ich finde das ja gut, dass man sich das zum Ziel setzt, mit Ball auch mehr machen zu können, also den Ball mehr haben zu wollen und dann auch mehr damit anfangen zu können. Und dann kann das ja auch über Entwicklungsstufen gehen. Und dann ist jetzt vielleicht die Entwicklungsstufe erreicht, dass man den Ball schon mehr hat und dass man dann noch mehr damit anfangen kann, wenn man ihn hat. Vielleicht kommt das ja dann in der nächsten Saison. Was auch noch in die Rekorde mit reinzählt, sind die Ablösesummen, die der Verein zum Teil in der Sommerpause generiert hat. Also Brian Gruder ist da natürlich derjenige, der auf jeden Fall zu nennen ist. Und was ich einfach im Sinne von sehr, sehr positiv noch festhalten wollen würde, man ist ja so ein bisschen vor der Saison davon ausgegangen oder vielleicht anders. Also für mein Gefühl ist es so, nach jeder erfolgreichen Saison bei Mainz 05 geht dann erstmal die Panik los und es heißt so, alle Spieler werden weggehen. Niemand wird irgendwie nach dieser Sommerpause noch im Kader sein. Alle werden verloren. Und letzte Saison war das natürlich, oder nach der letzten Saison war das nicht anders. Und man hat dann aber gesehen, dass das einfach auch dann wiederum eine Kernkompetenz von Mainz 05 ist. Also auch Abgänge, die vermeintlich das Gefüge total zerstören. Also Brian Gruder, Leo Barrero und Sepp Vandenberg waren ja die drei, die wirklich einen Riesenerfolg dann auch an der Aufholjagd in der Vorsaison hatten und wo man, ja, wo so ein bisschen die Fantasie fehlte, wie soll das aufgefangen werden? Aber obwohl es ein relativ kleiner Kader ja ist und das ja auch ganz bewusst bei Mainz 05 ist, würde ich dann tatsächlich sagen, es ist in der Breite quasi aufgefangen worden. Ich habe noch mehr Stichpunkte, aber vielleicht willst du erstmal was sagen oder fragen, bevor ich mich hier zu Tode monologisiere.
Ja, also ich finde es halt so interessant, weil wir logischerweise jetzt quasi alles vor dem Hintergrund der Rückrunde oder da, wo man jetzt gelandet ist, rausarbeiten. Interessanterweise punktetechnisch waren Hin- und Rückrunde sogar fast gleich. Liegt auch natürlich daran, dass wir einen Spieltag der Rückrunde dann in der Hinrunde noch im neuen Jahr hatten. Aber
deswegen stimmt das ja auch nicht. Du meinst die, wenn man es auf die Jahre guckt, ne? Also 24, 25.
Nee, also in der Hinrunde hatte man 28 Punkte und in der Rückrunde 24 Punkte. Oder bin ich hier gerade in der Falsch? Nö.
Achso, ich dachte jetzt gerade, weil du gesagt hast, und das liegt natürlich auch daran, dass man ein Spiel mehr hatte im Januar, dass du das quasi noch mit reingezählt hast.
Achso, nee.
Der Klassiker, nein, entschuldige bitte.
So, ich weiß überhaupt total.
Aber würde auch keinen Riesenunterschied machen.
Genau, es würde keinen Riesenunterschied machen und ich dachte gerade schon völlig panisch, ich bin auf der falschen Saison hier. Ich habe so viele Tabs offen, auch noch von vergangenen Sendungen, da hätte das gut sein können. Aber was ich ja wirklich interessant finde, ist genau das, was du gerade angesprochen hast, eben bei den Transfers. Also, dass man ja wirklich Sorge haben konnte, dass eben die von dir genannten Spieler, Barrero, Vandenberg und auch Gruder, sehr fehlen würden. Und vermeintlich hatte sich das ja auch bestätigt. Also der Start in die Saison war gar nicht so gut. Jetzt so mit mehreren Monaten Abstand, kannst du sagen, woran das lag? War das einfach nur Pech oder hat sich was verändert bei Mainz?
Also an Pech glaube ich einerseits nicht. Andererseits gehört natürlich Spielglück auch dazu. Ich glaube, dass es zum einen ganz einfach so ist, dass man sich eben neu finden musste. Also das gehört, glaube ich, dann eben genau bei einem Verein wie Mainz 05 auch zu einer Saison, dass wenn man so prominente Abgänge hat und Spieler neu integrieren muss, dass das einfach einen Moment dauert. Mhm. Und das andere ist, es gibt diese berühmten 50-50-Spiele und Mainz hatte davon diese Saison mal wieder relativ viele. Ich kann das immer, weil ich natürlich keinen anderen Verein in der Intensität betrachte. Also ich kann immer nicht sagen, ist das eine, könntest du besser beantworten, ist das was, was so ein bisschen Mainz-spezifisch ist, oder ist das bei anderen Vereinen auch so extrem, dass du wirklich Spiele hast, da läuft so eine ganz dünne Naht durch und du kannst am Ende, ist es eine Kleinigkeit, die darüber entscheidet, welches Team das Spiel auf seine Seite ziehen kann. Und Anfang der Saison hatte Mainz nur fünfmal wieder einige von diesen Spielen, wo es dann halt gegen sie ausgegangen ist. Mhm. Und im weiteren Verlauf der Saison haben sie es besser geschafft, auch diese Spiele auf ihre Seite zu ziehen.
Also ich würde sagen, es ist eine total langweilige Antwort, aber dass es eigentlich auf fast alle Mittelfeldteams zutrifft und diejenigen, die dann quasi mehr von diesen Spielen gewinnen, die kommen dann in den Europapokal, aber wenn du mit Gladbach, Wolfsburg, Leipzig, Augsburgern auf die Spiele guckst oder gucken würdest, dann würdest du wahrscheinlich bei denen tendenziell eher welche daran haben, wo es nicht geklappt hat. Gleichzeitig gab es so interessante Phasen bei Mainz 05. Also ich finde auch, dass es in der Anfangsphase der Saison auch so ein bisschen, ja, also da war vielleicht dann schon Pech mit dabei oder eben, dass eben man eben jenseits dieser sehr dünnen Linie war und dann enge Spiele verloren hat. Und dann gab es eben dieses 0-4 gegen Bayern im DFB-Pokal. Da haben wir ja auch im Schwerpunkt damals ja dann drüber geredet, was natürlich vom Ergebnis her ganz fürchterlich war, aber wo durch die veränderte Abwehrreihe dann auf einmal eine Defensive drin war. Und das war dann quasi so die erste Phase, wo was beständig gut war bei Mainz 05. Da hattest du dann mehrere Spiele, es waren dann 4 Spiele danach, wo die Gegner kein ganzes Expected Goals Tor geschossen hätten. Gott, das war jetzt kompliziert formuliert. Also der Expected Goals Against Wert war kleiner 1,0. Und selber hatte da aber Mainz 05 sehr, sehr gute Chancen. Gegen Freiburg war das noch nicht so der Fall, aber dann gegen Dortmund beim 3-1, da war man klar besser. Gegen Holstein Kiel beim 3-0, da war man klar besser. Und gegen Hoffenheim beim 2-0 war man auch klar besser. Und eigentlich war man auch beim 3-4 gegen Wolfsburg klar besser, aber das war ja eh ein Skandal, dass auch dieses Tor gezählt hat da in der 94.
Aber das war sowieso ein fürchterliches Spiel und wie viele Punkte man diese Saison an Wolfsburg gegeben hat, da möchte ich auch ehrlich gesagt gar nicht drüber sprechen. Ja, das stimmt und also ich habe das lustigerweise mittlerweile auch an der einen oder anderen Stelle so gelesen, von daher gesehen ist der Eindruck vielleicht nicht ganz falsch. Ich habe schon das Gefühl, auch was so einen Mentalitätsdurchbruch angeht. Ich weiß, es ist dann auch nicht fair, wenn man Teams immer sehr stark über die Mentalität beschreibt, aber ich finde halt, das ist bei Mainz 05 einfach ein ganz, ganz entscheidender Faktor und man hat das auch in der Phase jetzt kurz vor Schluss der Saison, als dann viele Spiele am Stück nicht gewonnen wurden, wiederum gesehen. Wenn in diesem Team nicht alle an ihr Limit gehen und 100% geben, ein Spieler mit einem schlechten Tag reicht schon, um ein Spiel wirklich kippen zu lassen. Das ist einfach so. Und was so einen positiven Mentalitätsumbruch meiner Ansicht nach gegeben hat, war das Auswärtsspiel auf St. Pauli. Mhm. Das hat man total gemerkt. Und was da auch so ein bisschen angefangen hat, in meiner Wahrnehmung, war dieses, wie sich dieses Team und die Fans in dieser Saison zusammengerauft haben, weil das hat's ja, also auch allein zahlenmäßig, gerade bei den Auswärtsfahrten so überhaupt noch nicht gegeben. Also da hat man ja eigentlich so als Beobachterin nur bei jeder Zahl, die verkündet wurde, so gedacht, das ist nicht mehr mein Mainz 05. Also das war schon erstaunlich und das würde ich sagen, ist bei diesem St. Pauli-Spiel ins Rollen gekommen.
Weil da ja dann auch die Offensive richtig geklickt hat. Also genau. Da war man sehr effizient. Das, was du angesprochen hast, das ist wirklich, ehrlich gesagt, Mainz 05, so wie Mainz diese Saison gespielt hat, dürfte man eigentlich nie wieder Statistiken verwenden. Weil in der Vorsaison war man nach der Expected Goal Differenz, war man das schlechteste Team der Liga. Also er hätte viel, viel, viel mehr Tore schießen müssen und hat viel zu wenige gemacht. Ich glaube 35 sogar nur, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Und dieses Jahr ist man eben so super effizient und dann stellt man sich die Frage, ja, was hat sich denn verändert? Und klar, du kannst es mit einzelnen Spielern, könntest du es begründen, aber ehrlicherweise so ganz dann doch nicht. Und das zeigt dann halt auch, dass halt diese ganzen Statistiken, da bin ja gerade ich immer ein Weltmeister da drin, sie zu zitieren, bei einer Fallgröße von 34 Spielen sind die dann vielleicht auch nicht immer so signifikant aussagekräftig.
Auf der anderen Seite, wenn man jetzt, also weil du das ja auch angesprochen hast zum Thema Spieler, wenn man auf Spieler schauen mag, ein Spieler, der wirklich dieser Saison jetzt neben den Namen, die sowieso überall fallenden Stempel aufgedrückt hat, finde ich, ist halt Paul Nebel.
Ja.
Und das war halt genau die Phase, also es gab ja den Versuch, ihn zum Schienenspieler umzumodellieren und das finde ich ist auch was, wo man Bo Henriksen, also ich sehe ihn ja nicht komplett unkritisch, also muss ich ja glücklicherweise auch nicht aus meiner Rolle heraus, aber was ich wirklich sehr, sehr gut fand, war, dass er das dann auch eingestanden hat, dass das einfach Murks war. Und also was Paul Nebel gerade mit Cassie da gezaubert hat über die Saison und wie Nebel, ich kann mich daran erinnern, dass ich sehr früh in der Saison über ihn schreiben wollte und dann erst so kurz das hin und her ging mit der Redaktion, weil die gemeint haben, ah, der hat noch so wenig gespielt und so, und ich so gesagt habe, ja, aber da ist was so, der kann dem Team echt was geben und ich finde, das merkt man schon, der kann irgendwie so einer der Gewinner der Saisons werden. Und genau, dann habe ich genau den Text auch geschrieben und ehrlicherweise finde ich habe auch recht behalten.
Ja, also das kann man glaube ich so sagen. Ja. Das ja. Stimmt allerdings. Also am Ende steht er ja bei 10 Toren und 4 Assists.
Überleg mal.
Das ist schon irre.
In seiner also ersten so richtigen Bundesliga-Saison, also diese Laie, das hat dem sehr, sehr gut getan. Ich habe ihn in Karlsruhe ja auch das ein oder andere Mal spielen sehen. Und fand, dass man da auch schon gemerkt hat, dass er jemand ist, der extrem so mit dem Publikum interagiert, dass er die Leute mitreißt, aber halt also einfach fußballerisch, was der aufgedreht hat diese Saison, das freut mich wirklich richtig für ihn und ich find's auch sehr cool und vernünftig und bodenständig, dass er ist jetzt natürlich auch direkt gefragt worden, ja, wo geht die Reise denn jetzt hin, dass er gesagt hat, nee, nix, ich spiele nächste Saison bei Mainz 05, ich fühle mich hier wohl, das ist hier genau richtig für mich und das ist ein Aspekt, den ich mir für dieses rein sportliche Segment, in dem wir jetzt gerade sind, noch aufgeschrieben habe, den ich eigentlich auch ganz gut finde, also auch Christian Heidel sehe ich ja nicht komplett unkritisch, auch das muss ich ja glücklicherweise nicht und ich muss immer ein bisschen lachen. Es gibt immer die Abschlussmedienrunde. Ich konnte diesmal leider aus verschiedenen Gründen nicht live dabei sein, aber man kann die dann halt natürlich, wenn man über die Saison den Verein begleitet hat, sich im Nachgang anhören und Christian Heidel hat das gesagt, was er also meiner Meinung nach jeder Saison sagt, nämlich, dass er sagt, wir müssen niemanden verkaufen. Das ist ja auch total richtig, das genauso zu sagen. Am Ende wird es trotzdem nicht heißen, dass alle irgendwie da bleiben. Also es gibt so ein paar Sachen, wo ich dann für mich schon so ein bisschen grinsen muss, weil man halt aus der Erfahrung weiß, dass das kommt. Und einen Punkt, den ich aber wirklich gut finde, den er gemacht hat, ist, dass er nochmal betont hat, es gehört bei Mainz 05 dazu, auf unterschiedliche Arten und Weisen Spielern gegenüber Geduld zu zeigen. Also sei das, dass man sagt, wir glauben, du wirst dich entwickeln, wir können dir den Raum momentan nicht bieten für diese Entwicklung, also machen wir beispielsweise eine Laie. Das ist was bei Mainz 05 sehr, sehr gut funktioniert hat in den letzten Jahren immer wieder. Und aber gleichzeitig auch, dass jetzt zum Beispiel viele sagen, ja, Hong, der ja auch nicht ganz günstig war, ist irgendwie so der Spieler in der Saison, der total enttäuscht hat und von dem hätte man sich viel mehr erwartet. Und das kann ja alles richtig sein, dass man sich von dem mehr erwartet hat, aber trotzdem halt zu sagen, aus Vereinssicht, wir stufen diesen Spieler überhaupt nicht als Enttäuschung ein und wir geben ihm auch nicht dieses Signal, sondern wir sagen ihm, du hast irgendwie bei uns Zeit, dich zu entwickeln und du musst nicht in der ersten Saison dahin kommen, wo wir glauben, dass du hinkommst. Das ist so ein bisschen das, was man auch in der Vergangenheit immer wieder bei Trainern gesagt hat. Wenn man sagt, wir möchten Trainer entwickeln, dann muss man Trainern den Raum geben, sich zu entwickeln. Mhm. Und das ist, finde ich, was im Verein wirklich gelebt wird, weil es ist ja schon so, dass es so eine Tendenz gab, in Teilen von Öffentlichkeit am Anfang der Saison zu sagen, oh, der Bo Henriksen irgendwie hier so der Kurvenkasper, der kann ja nichts außer motivieren. Und dass man dann so nach den ersten Spielen, die nicht so gelaufen sind, wie man sich's vielleicht erhofft hatte, es direkt so eine Stimmung gab, oh, Bo Henriksen muss irgendwie weg. So, man muss sich von dem trennen, man muss einen neuen Trainer holen. Und also ich meine, das ist natürlich so früh in der Saison sowieso, ich weiß ja nicht, aber dann halt immer wirklich auch ganz deutlich diese Ruhe halt zu kommunizieren und zu sagen, nee, nix. Wenn wir jemanden holen und sagen, wir vertrauen dir, dann zeigen wir dieses Vertrauen auch über einen gewissen Zeitraum, bevor wir überhaupt mal drüber sprechen, ja, wie schaut's eigentlich aus und warum funktioniert hier dies und das eigentlich nicht? Und das ist tatsächlich was ich als sehr positiv einschätze.
Ja, vor allem, weil es ja auch eigentlich ganz gut nochmal rausarbeitet, wie seltsam das ist, wie Trainer bewertet werden. Also diesen Gedanken, dass Bo Henriksen sehr davon profitiert hat, dass er mit Nadim Amiri und Jonathan Burkhardt mindestens zwei Ausnahmespieler hatte in der Vorsaison, der ist mir in den ersten Spieltagen schon auch gekommen, weil man da eben auch gesehen hat, auch die beiden sind nicht gleich nahtlos an ihr Niveau rangekommen, wahrscheinlich aus unterschiedlichen Gründen. Spielbelastung könnte da nur eins von mehreren Themen sein und leichte Verletzungen natürlich auch wieder bei Jonathan Burkhardt. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich auch schon damals den Gedanken hatte, dass es auch viel mit dem Image von Trainern zu tun hat. Also wenn zum Beispiel Julian Nagelsmann die Vorsaison gespielt hätte, dann hätten alle gesagt, schau mal, wie sich die Spieler unter dem entwickelt haben. Mhm. Der kann Spieler richtig entwickeln. Und bei Bo Henriksen wurde dann eher so gesagt, na guck mal, kaum sind die guten Spieler nicht mehr ganz so gut, schon funktioniert sein Fußball nicht mehr. Und unabhängig jetzt dann davon, dass es jetzt dann logischerweise danach eh alles sich quasi in Luft aufgelöst hat, weil dann die Saison ein Erfolg wurde, zeigt das ja auch einfach, dass es zum einen schwierig ist, von außen es zu bewerten und zum anderen, dass man dann doch vielleicht unterbewusst oft das Image des Trainer in ihrer öffentlichen Persona haben, miterzählt bei solcher Kritik.
Ja, und was man ja auch nicht vergessen darf, also wir sind ja nicht mehr irgendwie 1974, dass du einen Trainer hast, der alle Rollen ausfüllt, sondern es gibt ja einen riesigen Staff und in diesem Staff haben Personen unterschiedliche Rollen. Und auch innerhalb von so einem Staff müssen Leute sich wiederfinden. Also was man nämlich ja auch in der Betrachtung der Saison häufig irgendwie unter den Tisch fallen lässt, ist, es war ja letzte Saison ein anderes Trainerteam. Also Bo Henriksen hat mit Nico Bungert und Sören Hartung gearbeitet. Nico Bungert ist ja dann aus der Trainerrolle auf eigenen Wunsch rausgegangen. Mhm. Sören Hartung ist nach wie vor drin im Trainerteam. Team, aber ein bisschen in einer anderen Rolle und man hat eben mit Michael Silberbauer und Mikkel Jespersen zwei Co-Trainer, die sich ja auch erstmal finden mussten. Michael Silberbauer war natürlich letzte Saison dann auch schon dabei, aber Mikkel Jespersen ist eben neu und also ne, so das Ganze, wer hat jetzt welche Rolle und wer ist für was zuständig, das musste sich ja dann auch wieder neu eingrooven und ich finde, das ist auch was ein bisschen erklärt, warum es am Anfang der Saison vielleicht noch nicht so jedes Rädchen ineinander gegriffen hat, weil eben auch Rädchen ausgetauscht wurden.
Ja, sehr guter Punkt. Und gleichzeitig sind so Dynamiken ja auch irgendwie normal. Also ja. Wir tun immer so, als ob sich alles so fortführen müsste, aber so wie dann auch, dass vielleicht auch nicht so überraschend war, dass es in der Rückrunde dann nochmal eine Delle gab. Also ja, mich hat's überrascht, weil ich habe dann ausgerechnet in der Sendung, in der es dann hieß, wer kommt in die Champions League, habe ich gesagt, also wenn ich jemandem zutraue, einen positiven Lauf beizubehalten, dann Mainz 05, zack, nie wieder haben sie gewonnen. Nee, nicht nie wieder, aber es fühlte sich für mich so an. Aber im Nachhinein kann man dann auch sagen, naja, das waren ja auch, du hast es ja vorhin eigentlich schon richtig eingeordnet. da waren halt Spiele mit dabei, wo einzelne Spieler dann nicht an ihre Topleistung rangekommen sind. Und dann hatte man halt das Pech, dass man in den Fällen dann einen Gegner auf dem Spielfeld hatte, der das offengelegt hat. Und dann lief es einfach von den Ergebnissen her wieder anders.
Plus, man hatte auch eben das Thema mit den Sperren. Plus, Johnny Burkhardt hat dann eben auch wieder Spiele nicht machen können aufgrund von Verletzung und Angeschlagensein. Und also das ist bei ihm auch, glaube ich, die große Problematik. Also wo noch spannend wird, ob er das im Verlauf seiner weiteren Karriere komplett überwinden kann, weil das natürlich eine super undankbare Situation ist. Und du hast dann immer wieder die Situation, wo die Frage ist, wenn der Spieler spielen möchte und man weiß, man bräuchte ihn natürlich eigentlich, also so ein Ausnahmespieler, Topscorer, wie lange lässt du ihn dann draußen? Dann brechen die Geschichten wieder auf. Ne? Also auch da gab es durchaus dann einen selbstkritischen Umgang teilweise in den Pressekonferenzen. Und ja, das macht dann halt einen Unterschied. Das ist genau der Punkt. Also wenn nicht alle an ihre Grenzen gehen, auch weil sie es vielleicht mal nicht können, dann passieren solche Phasen eben.
Aber eben Mainz 05 hat es geschafft, wieder aus dieser negativeren Phase rauszukommen und das eben sehr überzeugend und landet dann eben bei dem guten Saisonfinish, was wir eingangs besprochen hatten. Gibt's noch Rekorde, die noch erwähnt werden müssen, die du jetzt noch nicht uns hier darlegen konntest?
Es gibt bestimmt noch Rekorde, die ich noch nicht dargelegt habe, aber wir sprechen hier ja auch nur eine Stunde miteinander heute und davon haben wir die Hälfte schon verquatscht. Also von daher gesehen, ich glaube, wir beschränken uns. Ich habe nachher in einem weiteren Segment noch ein paar spezifische Rekorde auf eine Gruppe, aber ich glaube, fürs Erste ist das mal, können wir es damit gut sein lassen.
Ich glaube auch. Das ist doch gut. Dann machen wir quasi diesen Punkt hier zu. Und komm zu deinem nächsten Aspekt.
Ja, genau. Mein zweiter Aspekt heißt die Akte Kaisho Sano. Und ich habe in der Vorbereitung auf die Sendung sehr viel darüber nachgedacht, wie ich darüber sprechen möchte. Das Ob hat sich eigentlich nicht gestellt. Und ich würde aber gerne drei Punkte kurz ansprechen. Also zum einen Sano und die Vorwürfe gegen ihn, dann den Umgang des Vereins damit und Sano als Spieler. Dass es nach der Verpflichtung, als er nochmal nach Japan dann reisen durfte, die Vorwürfe wegen sexualisierter Gewalt / sexualisierten Übergriffs gegen ihn gab, haben, glaube ich, alle mitbekommen und auch, dass es dann relativ leidenschaftlich diskutiert wurde an unterschiedlichen Punkten, ob und wie man damit umgehen soll. Und ich würde das gerne mal losgelöst von ihm als Person betrachten und vielleicht auch und wirklich in aller Kürze losgelöst von Mainz 05 als Verein. Er ist nicht der einzige Spieler, gegen den es solche Vorwürfe in der Vergangenheit gegeben hat. Mainz 05 ist deswegen auch nicht der einzige Verein, der sich damit auseinandersetzt und oder auch nicht. Und was ich mir halt wünschen würde, wäre, dass der Fußball insgesamt seinen Umgang mit diesen Themen ändert. Weil natürlich ist es so, dass juristisch eine Unschuldsvermutung gilt und natürlich ist das wichtig. Es gibt aber auch sowas wie eine gesellschaftliche Verantwortung und auch da, losgelöst von einzelnen Spielern, bedeutet die gesellschaftliche Verantwortung, wofür möchte der Fußball stehen und wofür möchten Fußballvereine stehen und wie möchten Fußballvereine mit der offensichtlichen Tatsache umgehen, dass es diese Fälle, diese Vorwürfe im Kontext Fußball immer wieder gibt. Und da finde ich, enttäuscht der Fußball einfach auf fast ganzer Linie, weil man kann natürlich nicht von einem Verein verlangen, dass der sich in so einer Situation hinsetzt und sagt, Wir behandeln den Spieler jetzt als Schuldigen. Das geht nicht und das ist auch, also das ist mir auch völlig klar und ich glaube, das ist auch den meisten Leuten klar, die den Umgang damit kritisieren. Es ist auch schwierig, auch wenn man sich das in dem Moment, in dem solche Vorwürfe aufkommen, vielleicht manchmal wünscht, zu sagen, wir setzen den Spieler jetzt auf die Bank, bis das geklärt ist, weil dann hast du juristische Systeme und also ob es zur Anklage kommt oder nicht, ist ja dann auch von Fall zu Fall unterschiedlich, wo sich das manchmal über Jahre zieht und also je nachdem, was rauskommt, also niemand sagt, dass es einfach ist, mit diesen Themen umzugehen. Aber was aus meiner Sicht nicht sein kann, ist, dass man einfach so tut, als gäbe es sie nicht. Und dass man einfach sagt, wenn keine Verurteilung vorliegt, bedeutet das, dass es nichts passiert. Es ist nichts passiert. Damit unterstellt man nämlich im Endeffekt immer den Personen, die diese Vorwürfe erheben, letztlich, dass sie die Unwahrheit sagen, dass sie sich irgendwas ausgedacht haben, aus der Nase gezogen oder was auch immer. Und ich finde, es muss ein Anerkennen dessen geben, dass es Betroffene gibt, losgelöst von einem einzelnen Fall und der Frage, wie kann ich diesen einzelnen Fall auflösen? Und damit komme ich dann auch zum Ende. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass Vereine offensiver mit diesen Themen umgehen, dass sie sagen, wir sehen, dass es dieses Problem auch im Kontext Fußball gibt, in vielen gesellschaftlichen Bereichen, aber auch sehr stark im Kontext Fußball. Wir erkennen das an und wir leiten daraus Handlungen ab. Also wir machen beispielsweise einen Workshop mit unseren Profispielern, ja, wo wir sagen, nein heißt nein, was ist eine Grenze, wie gehe ich irgendwie damit um? Natürlich, das sind irgendwie total hochgehypte, junge, mittelalte Kerls, die, weiß ich nicht, also ja, dass die in einem Umfeld leben, wo sie, weiß ich, also will ich gar nicht so tief reingehen, aber ich finde, es ist wichtig, dass man offensiv diese Themen behandelt und dass man sie in den Verein reinträgt und dass man sie an die Spieler ranträgt. Das ist irgendwie so das eine, weil das andere ist, wenn man das nicht tut, dann, also dadurch, dass man nicht drüber spricht, lässt man es nicht verschwinden. Es war ja bei Mainz 05 dann so, dass sich auch Fangruppierungen sehr deutlich dazu geäußert haben. Und das, was vom Verein kam, war im Endeffekt eine Drohgebärde. Also zu sagen, wenn da irgendwelche Behauptungen irgendwie getroffen werden, die nicht nachvollziehbar sind, dann bla bla bla, juristisch, ne, ne, ne. Und das ist, finde ich, kein guter Umgang. Auch da, natürlich hat der Verein ein Recht zu sagen, wir wollen unseren Spieler schützen, aber der Verein hat auch eine Verantwortung, bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse anzuerkennen. Und wenn ich mal ganz kurz zum Schluss noch so eine Tür aufmachen darf zu so einem irgendwie persönlichen Erleben, die Person, mit der ich die meisten Spiele in der Bundesliga diese Saison gesehen habe, ist die 11-jährige Tochter meiner besten Freundin, die irgendwo Kontext Schule, weiß ich nicht was, diese Geschichte mitbekommen hat. Ich habe sie ihr nicht erzählt. Und die dann sagt, warum macht denn niemand was? Warum sagt denn niemand irgendwie die Frau, wieso hat die Frau gelogen? Warum darf der spielen? Warum passiert da nichts? Also ich meine das jetzt nicht im Sinne von auf eine Situation, auf ein Kind, auf eine Person bezogen, sondern ich meine das im Sinne von, wir wollen den Fußball für alle öffnen. Kleine Mädchen, die irgendwie ins Stadion gehen und die solche Themen mitbekommen, die haben dann die ersten Berührungspunkte mit dieser Thematik, die ja sowieso ein gesellschaftliches Problem ist, am Ende noch im Fußball. Das ist nichts, finde ich, was man sich irgendwie wünschen kann. Und das ist nichts, was in diese ganze, er, sie hat Töchter, dies, das, also, ne, sondern ich finde, das ist ein Punkt, der halt dazu herhalten soll, zu sagen, wie wollen wir im Fußball insgesamt uns verhalten? Für wen soll der Fußball offen sein? Wer soll sich vom Fußball angesprochen fühlen? Und wer soll am Ende bei einer Kids-Club-Weihnachtsfeier total irgendwie geschockt darüber sein, dass neben dem Spieler eine Spielerin sitzt und sich irgendwie fragen, aber was denn, wie denn, wo denn? Also Fragen gehen nicht davon weg, dass man Antworten verweigert. Und wenn man keine konkreten Antworten auf den Fall geben kann, und nochmal, das kann ich nachvollziehen, dann muss man Antworten zu dem Thema finden in einer Haltung als Verein. So. Und es ist mir wichtig, das zu sagen, weil ich finde, das gehört zur Saison von Mainz 05 dazu und ich finde, es gehört zur journalistischen Betrachtung der Saison dazu, dass man dieses Thema aufgreift. Der nächste Punkt ist, dass natürlich Sano als Sportler eine unfassbar gute Rolle gespielt hat für Mainz 05 und dass das eine Ambivalenz ist, diese beiden Themen beide ordentlich zu behandeln, weil ich finde, es gehört auch dazu, ohne Wenn und Aber seine sportliche Leistung und das, was er dem Verein auf den Platz gebracht hat, ordentlich zu besprechen. Beides muss Raum haben und beides muss passieren. Und genau, deswegen, also ist es so, Sano ist in sämtlichen Spielen eingesetzt worden. Er ist 393,7 Kilometer gelaufen. Wir haben schon gesagt, also dass er auch bei den intensiven Läufen ganz vorne mit dabei ist. Ich glaube, es hat selten so spielintelligente Spieler gegeben bei Mainz 05 wie Sano. Er ist sportlich komplett reingewachsen. Also er hatte so eine Anfangsphase, wo man fast das Gefühl hatte, er overpaced. Also da wollte er aus welchen Gründen auch immer schon auch irgendwie sehr beweisen, dass er da ist, dass er es kann. Ich fand, das hatte dann fast so eine Atemlosigkeit. Aber er ist sportlich nach dieser Saison sicherlich bei den Spielern mitzunennen, wo man sagen muss, die sind im Prinzip nicht zu ersetzen gewesen. Und ja, das ist dann im Endeffekt mit Schleife der zweite Punkt.
So ist das, wenn man sich Podcasterinnen einlädt. Aber ich möchte das nochmal unterstreichen, weil nämlich, also zwei Aspekte finde ich da dabei noch erwähnenswert. Das eine ist eben, dass für Menschen wie uns, die versuchen, solche Themen nicht untergehen zu lassen, diese Ambivalenz noch viel schwerer aufgelöst werden kann, wenn sich der Verein eigentlich nicht wirklich dazu verhält.
Oder scheiße.
Oder auch schlecht verhält, genau. Und das bringt uns auch als Berichterstattende in schwierige Situationen, oder was heißt schwierig, ich will es jetzt nicht überdramatisieren, aber es ist nicht so einfach, weil du willst nicht bei jedem guten Spiel von ihm dazu sagen, aber da gibt es noch diese Geschichte und ich weiß nicht, wie ich das finde und persönlich fand ich den Umgang damit nicht so gut. Du willst aber auch nicht dieser Heldenverehrung, zu dieser Heldenverehrung beitragen, die ja auch im Profifußball passiert, weil du eben nicht auch weißt, wer damit verehrt wird. Das heißt, es muss auch immer so klar getrennt werden und dass dann Vereine sich dann dazu sogar fast gegensätzlich verhalten können. Das hat zum Beispiel der VfB Stuttgart gezeigt. Da gibt es mit Atakan Karasor jemanden, gegen den es auch Vorwürfe gibt. Auch hier wissen wir nicht, Unschuldsvermutung ist, was ist passiert, was ist genau passiert, wird es zu einer Anklage kommen. Das ist in einem Schwebezustand und sehr wahrscheinlich wird das auch noch sehr lange in einem Schwebezustand bleiben. Aber muss dann dieser Spieler wirklich Kapitän werden? Das ist halt wirklich die Frage. Und ich ganz persönlich habe genau diesen Konflikt in mir auch wieder gespürt. Und ich habe versagt, ehrlicherweise. Denn ich stand in der Mixzone nach dem Pokalfinale. Es hat ewig gedauert, bis die Stuttgarter Spieler da mal kamen. Und dann sind auch nur 3, 4 überhaupt stehen geblieben bei den Journalisten. Und dann stand halt vor mir Atakan Karasor. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, frage ich jetzt oder frage ich nicht? Und ich hätte irgendwie so in die Richtung, was ist denn das jetzt für eine Saison? Es ging irgendwie los mit diesen Vorwürfen und jetzt stehen sie hier mit dem Pokal. Können sie mal sagen, was das für sie bedeutet? Das wäre ja sogar noch eine softe Frage gewesen. Aber ehrlicherweise auch so ein bisschen, weil die Kollegen, die dort waren, also da wurden Feiglinge getrunken mit Dennis Undaff. Das war so ungefähr die Stimmung. Also Journalisten haben quasi den Feigling getrunken und Undaff eingegeben. Genau. Aber ich hatte nicht die Eier, es zu machen. Ich hätte es natürlich trotzdem machen können.
Ach Max, aber jetzt kannst du doch bitte nicht auch noch diesen blöden Spruch benutzen mit
ach
den
so,
Eiern.
Gott, ja. Ach Gott, ja. Ja, ja sorry, da habe ich gerade gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich hab's einfach, hatte nicht den Mut, es zu machen. Und das hat mir aber dann auch wieder, und da habe ich dann halt drüber nachgedacht und war so ein bisschen enttäuscht. Andererseits habe ich mir auch überlegt, na gut, was wäre wahrscheinlich passiert? Also eine Antwort hätte ich nicht bekommen. Der Pressesprecher stand direkt daneben. Bei den Kollegen wäre ich geächtet gewesen, wobei wäre es vielleicht nicht so schlimm gewesen in dem Fall. Aber das zeigt ja quasi, in welcher Schwierigkeit, in welcher besonderen Situation man auch ist, wenn man das nicht fallen lassen will. Und der zweite Aspekt, den hast du, finde ich, jetzt schön rausgearbeitet, und das will ich nochmal absolut unterstreichen. Ich verstehe auch nicht, warum die Vereine nicht erkennen, dass das auch Anlass sein kann, etwas Gutes zu tun. Also wenn jetzt zum Beispiel Mainz 05 gesagt hätte oder ein anderer Verein, bei dem ähnliche Dinge passiert sind, das zum Anlass nimmt, uns zu sagen, wir machen nochmal so eine Fortbildung oder wir führen nochmal intern Gespräche, wir holen uns eine Expertin, einen Experten rein, wo wir nochmal über dieses Thema sprechen, wie schnell sowas auch passieren kann, auch in einem Umfeld, wo sowas viel leichter wahrscheinlich passieren kann, weil das sind eben junge, sehr reiche Männer, wahrscheinlich leben die auch in einer ganz anderen Welt als du und ich und eventuell ist es da vielleicht auch nicht immer so ganz einfach, weiß ich jetzt nicht, will sie jetzt auch nicht in Schutz nehmen, aber da wäre ja nichts verloren, das würde ja auch nicht bedeuten, dass Mainz 05 damit sagt, Sanu ist schuld und deswegen machen wir das, sondern man könnte, sie hätten doch sagen können, wir nehmen das zum Anlass, darüber mit dem Team nochmal zu sprechen, auch mit unseren MitarbeiterInnen auf der Geschäftsstelle, weil es eben einfach ein wichtiges Thema ist und dass man das, nicht mal das macht, das finde ich schon wirklich sehr enttäuschend, muss ich sagen.
Zumal, was ja total positiv ist, Mainz 0, also dieses Thema wird an anderer Stelle ja durchaus erkannt. Mainz 05 hat diese Saison das Schutzkonzept Weiße Weste eingeführt für StadionbesucherInnen, also wo es eben um eine schnelle Hilfe bei allen Diskriminierungsformen geht. Und das ist was ich absolut positiv finde und auch wichtig natürlich. Aber in Bezug auf das Team oder eben auf die Sportler insgesamt gibt's eine sehr große Abwehrhaltung. Und also ich habe ja für die Lokalzeitung Anfang der Saison wöchentliche Reels gemacht, was dann, also weil ich ja dann gesundheitlich ging es dann nicht weiter und dann haben wir gesagt, nee, ich mache jetzt ein anderes Format. Aber eines dieser Reels, oder ich glaube, es war sogar das erste, war zu der Geschichte mit Sanu. Und was ich da also was da für ein Druck dann teilweise auch kam, das finde ich halt schwierig. Und es muss möglich sein, über diese Themen zu sprechen. Und es kann nicht die Erwartung sein, dass man sich dafür dann jedes Mal entschuldigt oder dass es dann irgendwie immer heißt, ja, du bist hier der Partypooper und muss das jetzt irgendwie sein. Ja, es muss sein, weil diese Themen sind Realität für Menschen und man muss es auch deswegen lösen als Verein von Fällen, weil Menschen außerhalb des Fußballs diese Erfahrungen jeden Tag machen und weil es für diese Menschen eine aufgezwungene Distanzierung vom Fußball bedeutet, wenn sie im Fußball sehen, dass diese Themen so abgewunken werden und das so getan wird, als wäre das nicht wichtig, ob es da jetzt Betroffene gegeben hat oder nicht. Und diese Verantwortung hat der Fußball. Und nochmal, ich finde auch in Bezug auf, für wen soll das Stadion ein guter Raum sein, wer soll sich mit Fußballvereinen verknüpfen und ja, ich wünsche mir da nicht nur von Mainz 05, sondern generell vom Profifußball der Männer einen ganz, ganz anderen Umgang. So. Jetzt habe ich natürlich schon sehr viel geredet und wir sind schon in der Zeit sehr weit vorgeschritten. Vielleicht kann ich ja mal den dritten Punkt in einem nicht so sehr ausschweifenden Tenor abhandeln, wollte ich jetzt schon fast sagen. Also mein dritter Punkt wäre Führung und Gremien. Ich finde, trotz der sehr guten Saison ist wichtig daran zu erinnern, dass es auch nicht alles glatt gelaufen ist, was Führung und Gremien angeht. Es gab im November letzten Jahres die Neuwahl des Aufsichtsrates und ich glaube, das ist den meisten echt schon aus dem Gedächtnis gefallen. Rund um diese Neuwahl des Aufsichtsrates gab es mal wieder ein ziemliches Kuddelmuddel, weil mal wieder Menschen, die schon lange im Aufsichtsrat sind, überhaupt nicht zur Wahl zugelassen wurden von dieser sagenumwobenen Wahlkommission. Und es gab dann sogar den Antrag, bei der Mitgliederversammlung die Wahl also zu verschieben. Und es gab dann Wortmeldungen von Leuten, die das also als total undemokratisch benannt haben, jetzt die Wahl verschieben zu wollen, nur weil da womöglich irgendwelche KandidatInnen, die man gerne gehabt hätte, nicht zugelassen wurden. Ich finde, der Punkt ist ein ganz anderer. Der Punkt ist, wenn Leute im Aufsichtsrat schon waren und eine Wahlkommission soll eigentlich nur sagen, erfüllen diese Menschen die Kriterien ja oder nein, dann ist es nicht möglich, dass man dann nach 3 Jahren oder teilweise auch nach 6 Jahren sagt, jetzt erfüllen diese Personen plötzlich die Kriterien nicht mehr. Und wenn man dann hergeht und sagt, na ja, wir wollen ja nicht, dass da Leute sich quasi so ewig einnisten in Ämtern, dann ist es halt so, das ist nicht die Aufgabe der Wahlkommission, sondern die Mitgliederversammlung ist halt das höchste Gremium des Vereins und denen muss man diese Entscheidung überlassen. Plus nicht alle Personen, die da aussortiert wurden, hatten überhaupt schon mehr als eine Amtszeit hinter sich, weswegen das auch so ein bisschen hinkte als Argumentation. Am Ende des Tages hat dann eine Wahl stattgefunden und man hat einen neuen Aufsichtsrat gewählt. Was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man mit Volker Baas als Aufsichtsratsvorsitzendem unter anderem eine Kontinuität hat und dass also auch tatsächlich nicht der komplette Aufsichtsrat ausgetauscht wurde, sondern zum Beispiel auch Eva Federhen und Cecilia Eisfasser eben weiter drin geblieben sind. Genau, aber eben auch viel frisches Blut, was ja tatsächlich nicht falsch sein muss. Es gibt jetzt den Wunsch, an diese Stelle der Satzung nochmal ranzugehen, also wie genau das mit der Wahlkommission läuft. Vielleicht auch, wie läuft das genau mit dem Aufsichtsrat? Muss man also wirklich immer alle Aufsichtsratsmitglieder zum selben Zeitpunkt neu wählen oder kann man das vielleicht so gestaffelt machen, dass also immer nur, sagen wir, 3 gewählt werden? Es gibt ja auch den Vertreter der Fans, der ja mit dem Simon diese Saison dann auch neu ist. Der Christian, der das vorher gemacht hat, eben ausgeschieden auf eigenen Wunsch. Genau, also das ist letztlich Stand jetzt, ich würde mal sagen, glimpflich ausgegangen. Es ist sicherlich auch so, dass da ambitionierte neue Leute drin sind im Aufsichtsrat. Insgesamt kriegt man aktuell auch gar nicht so viel mit, was aber ja auch eigentlich positiv ist. Spannend wird halt, wie der Aufsichtsrat sich zu bestimmten Themen dann irgendwie verhält, wenn er tatsächlich mal aktiv in Erscheinung treten muss. Das kann man aktuell noch gar nicht bewerten. Aber ja, also ich finde, das gehört zur gesamten Erzählung der Saison natürlich dazu. Und was auch noch passiert ist natürlich, ist, dass schon im Sommer Martin Schmidt sich aus der Rolle als Sportdirektor zurückgezogen hat in eine beratende Funktion und dass er dann im Februar also ganz aufgehört hat. Mit Nico Bungert und Michael Schönweiz teilen sich jetzt 2 der Direktoren seine vorherigen Aufgaben. Außerdem ist natürlich auch noch Bernd Legin im Hintergrund für Scouting und Analyse zuständig. Ich muss sagen, dass Nico Bungert ich für eine total spannende Personalie halte. Der hat ja nach seiner Zeit als Spieler bei Mainz 05 wirklich also alle Abteilungen im Prinzip durchlaufen, hat Traineeships gemacht, ist ja auch schon 2-mal eben als Co-Trainer eingesprungen in Abstiegskämpfen. Und ja, gehört sicherlich also mittlerweile zu den Leuten da am Bruchweg, die den Verein so mit am besten kennen. In der Vergangenheit habe ich es häufiger erlebt, wenn man über Nico Bungert gesprochen hat mit Leuten, die so ein bisschen weiter weg sind vom Verein, dass so ich sage, ja, der Nico Bungert, der ist irgendwie so, also farblos ist ehrlicherweise ein Wort, das da häufig gefallen ist. Und ich finde, das wird ihm überhaupt nicht gerecht. Was ich total gut finde bei ihm, ist, dass er sehr ruhig, aber durchaus entschieden so im Auftreten ist und auch in so einer Runde dann, wie jetzt so diese Abschlussrunde am Ende der Saison, also wenn dann teilweise auf Fragen auch so ein bisschen so, kann man ja machen, ne, die Saison ist vorbei, Druckabfall bei allen und man sitzt da so zusammen und dann kommt eine Frage und dann wird auch so ein bisschen so rumgeblödelt und so und dann ist er aber so derjenige, der wartet, bis alle, die blödeln und lachen wollten, geblödelt und gelacht haben und dann beantwortet er die Frage nochmal ganz in Ruhe und auch also sehr on point und ich finde das richtig gut. Also Es gab ja immer so ein bisschen die Frage, was passiert, wenn Christian Heidel irgendwann sagt, er will nicht mehr, wird es dann so ein Vakuum geben, wird man dann, Klammer auf, wieder, Christian Heidel würde sagen, wieso wieder, ich habe doch, Klammer zu, in Probleme laufen, oder wird es diesmal vielleicht anders sein? Und ich habe da so sehr positive Eindrücke bisher von Nico Bungert und bin mal sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, den sollte man nicht unterschätzen und vor allen Dingen sollte man nicht unterschätzen, was der sich drauf geschafft hat an Wissen und an Verbindungen und Kontakten. Mhm. Und so ein bisschen fast im Schatten der anderen Vorstandsmitglieder und aber gleichzeitig ja mit so großen Erfolgen in seinem Bereich wurstelt Jochen Röttgermann vor sich hin, den man so überhaupt nicht häufig zu Gesicht bekommt, der jetzt aber doch auch ein paar sehr starke, fand ich, Auftritte in der Presse mit Interviews hatte. Der ist ja nach Mainz gekommen aus Stuttgart und da gab es durchaus einige in die Luft geworfene Hände von wegen um Himmels Willen, also nach den Themen, die der in Stuttgart teilweise in Verknüpfung oder in Verbindung mit seiner Person hatte, was man, also möchte ich überhaupt nicht aus der Entfernung beurteilen, habe ich mich zu wenig mit auseinandergesetzt. Aber Fakt ist, also er hat zuletzt nochmal ein Interview gegeben, wo er so gesagt hat, dass Mainz so ein bisschen im Dornröschenschlaf war bei vielen Themen und dass er so das für sich als spannende Aufgabe gesehen hat, den Verein aus diesem Dornröschenschlaf zu wecken. Und man muss sagen, also was die Zahlen angeht, das muss ich natürlich ablesen, aber Mainz 05 hat jetzt 26.500 Mitglieder. Das ist wirklich eine deutliche Steigerung in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Haben diese Saison zum ersten Mal 25.000 verkaufte Trikots geknackt. Rekord bei den Dauerkarten. Der Stehbereich ist bereits also ausverkauft. Da wird es keine weiteren geben. Haben sich mit der Dauerkarte Plus jetzt was einfallen lassen, wo man also neben seiner normalen Saisondauerkarte dann auch schon Pokal und eben die europäischen Spiele mit sicher hat. Und da hat sich echt einiges bewegt und natürlich kann man sagen, ja, wenn es halt gut läuft, dann ist das auch immer besonders einfach. Ich glaube aber, das ist nicht alleine der Grund, auch deswegen, weil es in Mainz schon andere Phasen gab, in denen es gut gelaufen ist und diese Zahlen halt eben in der Art und Weise nicht produziert wurden. Also da ist was in Bewegung und das ist auf jeden Fall positiv, weil es stimmt ja mit diesem Dornröschenschlaf. Also wenn ich denke, wie oft in der Vergangenheit über nicht ausgelastete Stadien, über peinliche Auswärtskurven, Auslastungen und was weiß ich nicht, was gesprochen wurde. Und da hat sich doch einiges getan.
Aber wirklich, das war, und zwar nicht nur unter Hendriksen, wo man das eben dann sportlich auch nachvollziehen kann, sondern auch schon unter Svensson hat das begonnen. Also wie oft haben wir hier drüber gesprochen, dass eben das Stadion nicht komplett voll ist und man so an so eine gläserne Decke gestoßen ist. Offenbar hat man die jetzt entweder verschoben oder erstmal durchbrochen. Also der Schnitt ist ja ganz fantastisch jetzt gewesen mit 32.000 ZuschauerInnen in der letzten Saison. Also da hat sich wirklich einiges getan und zu Nico Bungert, ich habe leider noch nicht viele Interviews mit ihm gesehen, weil er eben immer so ein bisschen im Hintergrund agiert hat bisher, aber einmal bei Sky war er, glaube ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es vor dem Spiel war oder in der Halbzeit, aber da ist er mir auch aufgefallen als jemand, der vor allem unheimlich klar formuliert, also das war so richtig wohltuend, dass der einfach auf die Fragen direkt geantwortet hat und da hatte ich auch einen positiven Eindruck, das schadet sicher nicht, jemanden zu haben, der klar kommunizieren kann.
Genau. Zumal Kommunikation ja in den letzten Jahren jetzt auch nicht immer die starke Kernkompetenz von Mainz 05 war, also ja.
Allerdings, was sie allerdings nicht exklusiv haben oder hatten in dieser Liga. Was aber bisher immer ein Thema war bei Mainz 05, waren, und in der letzten Saison vor allem, waren sehr besondere Nachwuchsspiele bis hin zu eben legendären Partien, fast schon in der Youth League, möchte man sagen. Da gibt es jetzt allerdings auch ein bisschen was zuzusagen in dieser Saison und das ist nicht nur positiv.
Genau, ich habe Licht und Schatten im Nachwuchs das mal benannt. Also was zum Licht gehört, der Verein hat es auch jetzt nochmal selber veröffentlicht. Die Spieler aus dem NLZ kommen auf 9.671 Spielminuten, das ist Ligaspitze. Und die Eigengewächse haben 31 der 55 Tore geschossen, was also natürlich der Burner ist. Aber da sind ja alleine schon 18 von Johnny Burka drin. Genau, also das, was man möchte mit dieser Durchlässigkeit aus dem Nachwuchs in den Profikader, das ist auf jeden Fall zu sehen. Nebel haben wir auch schon angesprochen mit einer wirklich richtig tollen Saison. Nelson Viper sicherlich einer, der noch Raum hat und auch bekommt, um sich eben weiterzuentwickeln. Also das ist ganz toll. Die U23, in der ja viele Spieler aus der so erfolgreichen U19 der Vorsaison mit drin sind und die ja mit Benny Hoffmann, eben auch der ehemalige Trainer der U19, trainiert zusammen mit Christoph Babatz, hat einen relativ dramatischen Saisonendspurt hingelegt und auch nur sehr knapp die Klasse gehalten. Es ist da ja so, dass immer die Frage ist, ob Platz 14 schon Abstiegsplatz ist oder erst ab Platz 15. Und sie haben sich also am letzten Spieltag auswärts in Freiburg knapp gerettet. Es gab Spiele am Ende, bei denen auch Profispieler ausgeholfen haben. Das hat ein bisschen für Unruhe bei den Gegnern gesorgt. Mhm. Logischerweise hat man sich da an alle Regeln gehalten, die es eben so gibt für die U23, aber das hat also trotzdem natürlich nicht nur Begeisterung hervorgerufen. Kann ich auch verstehen aus Sicht der anderen Vereine. Gleichzeitig wäre es natürlich für Mainz 05 dramatisch gewesen, wenn die U23 abgestiegen wäre. Ich meine,
aus der Regionalliga, muss man dazu genau sagen.
Ja, ich bin durchaus zugeneigt, sich intensiver mit dem Thema zu befassen, wie das wäre, wenn die Zweitvertretungen eine eigene Liga hätten. Genau, aber also das war auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Erfolg. Die zweite wird in Mainz ja immer noch liebevoll, werden die Amateure genannt. Und da gibt's auch eine enge emotionale Anbindung. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und dann ist es ja insgesamt so, dass es eben diese neue Ligensysteme für die U19 und für die U17 gibt. Und da ist es so, dass bei Mainz 05 sowohl die U19 als auch die U17 ganz dramatisch im Achtelfinale wirklich so last minute ausgeschieden sind, was natürlich nicht schön ist, was man aber, glaube ich, auch so ein bisschen differenziert betrachten muss. Eine Sache, die ich da ganz kurz ansprechen wollte und weswegen ich es auch unter anderem mitgebracht habe heute, ist: Die U19 wird ja jetzt trainiert von Jan Kirchhoff, auch langjähriger Spieler von Mainz 05. Und der verfolgt einen etwas anderen Ansatz. Der setzt nämlich schon sehr auch aufs Spiel mit dem Ball und also wird da durchaus auch immer mal wieder gefragt, so ist das jetzt eine Abkehr vom Mainz 05 Fußball? Und ich finde, ich würde da gerne mal ein Zitat von ihm vorlesen, dass also er da einen ganz guten Ansatz hat. Er sagt halt, es geht natürlich immer darum, die Spieler bestmöglich für den höchsten Anspruch auszubilden. Und dann Zitat: Die Herausforderungen sind größer, wenn die Jungs in der Aufbaulinie flach eröffnen und ich ihnen nicht die Ansage mache, lang zu spielen. Wie soll ich einen druckresistenten Innenverteidiger und Sechser ausbilden, wenn er dieser Aufgabe nicht gegenübergestellt wird? Wie soll ich einen zentralen, offensiven Mittelfeldspieler ausbilden, der in der Lage ist, 1-gegen-1 Situationen zu gewinnen, wenn er nicht in diese Situation kommt, sondern es nur darum geht, um zweite Bälle zu kämpfen? Und dann ganz entscheidend, wir alle wissen, die Phasen, wo es um das Ergebnis und vermehrt um das Spiel gegen den Ball geht, die kommen noch früh genug. Zitat Ende. Es hat jetzt durchaus nach diesem frühen Ausscheiden und dem Verbandspokal haben sie dann am Ende auch verloren und auch noch ausgerechnet gegen Kaiserslautern kam an der einen oder anderen Stelle direkt so ein bisschen die Diskussion auf, muss jetzt Jan Kirchhoff quasi seinen Fußball direkt irgendwie umstellen? Ich finde das eigentlich einen guten und mutigen Ansatz von ihm und finde eben auch genau den Punkt, den er am Ende macht, also dass diese anderen Phasen noch früh genug kommen. Das stimmt ja. Und die Ligen sind jetzt eben so mit diesen K.O.-Spielen, aber man hat ja gleichzeitig eben auch also den Ligenteil vorher, wo man auch durchaus gegen starke Gegner teilweise sehr gut ausgesehen hat. Und also ich finde, das wird spannend zu beobachten, wie er jetzt nächste Saison arbeiten wird mit denen. Bei der U17 ist es auch so, dass der Trainer Marc Heidenmann am Ende sehr, sehr positiv eben über die Saison gesprochen hat. Und es war jetzt ein sehr knappes und unglückliches Ausscheiden. Und das hast du dann eben so, wie die Liga jetzt eben ausgebaut wird. Also Ja, was vielleicht noch ganz spannend ist zu sagen, es gibt jetzt mit dem FC Rot-Weiß Koblenz ab der kommenden Saison ein neues Ausbildungszentrum für Mainz 05. Also da gibt es eine engere Zusammenarbeit künftig, was sicherlich auch dafür spricht, dass man also versucht, da so im Bundesland noch ein bisschen sich tiefer zu verankern. Und dann ist es ja auch noch so, dass am Standort Bruchweg eben dieses neue Funktionsgebäude mit auch neuen Bereichen für NLZ, dann hoffentlich auch für die Frauen und so weiter, entsteht. Und da ist jetzt auf dem langen Weg von Genehmigungen, die dadurch laufen werden müssen, ein weiterer Schritt gegangen worden, sodass das hoffentlich dann auch mal ein bisschen vorankommt. Genau, das wäre das. Und ich fühle mich hier schon von der Zeit total unter Druck gesetzt.
Nein, ne, bitte nicht, du weißt doch.
Ich krieg keine Luft.
Nee, bitte, jetzt trink erstmal einen Schluck, ist alles gut. Ich erkläre nochmal kurz den Hörerinnen und Hörern, die das nicht so auf dem Schirm haben, was sich da eigentlich verändert hat im Nachwuchsfußball. Also man hat jetzt eben eine Nachwuchsliga, die regional gebildet ist, so wie früher, und dann gibt es eine Hauptrunde, und in dieser Hauptrunde, da hast du dann eben, qualifizieren sich eben die Besten aus der Vorrunde mehr oder weniger, und da hast du dann eben Gegner, da spielst du auch mal gegen Bayern als Mainz 05, da spielst du gegen Dortmund, gegen andere, und ich glaube, nach dem, was ich jetzt gehört habe von Leuten, die das enger verfolgen, dass das wirklich eigentlich ganz gut funktioniert, dass du diese Anfahrtswege, die Reisewege, die Spielbelastung, das war eines der Themen, weshalb man das geändert hat, das ist jetzt wirklich in dieser Vorrunde zurückgegangen. Ganz persönliche Meinung, ob das jetzt so schlau ist, dass dann die Hauptrunde und dann eben auch die K.O.-Spiele, die dann bis zur deutschen Meisterschaft führen, dass die immer ausgerechnet parallel zum Saisonfinale und damit aber auch zu wichtigen Prüfungen in der Schule stattfinden müssen, finde ich persönlich jetzt nicht so schlau. Aber wenn man darüber dann mit Trainern spricht, hört dann das Verständnis auch sehr schnell auf, weil das ist halt die Zeit, in der es im Fußball um die Wurst geht. Aber eigentlich ja wirklich ein bisschen komisch, dass ausgerechnet dann, wenn die ihr Abi oder ihren anderen Abschluss machen, dann sind sie in diesen K.O.-Spielen. Aber es hat sich immerhin schon ein bisschen verbessert. Und dann
aber die Saisonendphase war da ja vorher auch.
Genau. Ja, das war vorher auch schon so. Das haben wir jetzt nicht so eingeführt. Ich finde das nur so seltsam, dass das im Juniorenfußball einfach so sein muss, dass es quasi im April, Mai dann immer in die entscheidenden Spiele geht. Und du hast es ja dann auch hin und wieder, dass dann wichtige Spieler nicht spielen können, beziehungsweise dann lassen sie ihre Prüfungen verschieben, aber ob das dann so sinnvoll ist. Nee, das war vorher auch schon so, aber also ist mir in diesem Jahr wieder aufgefallen. Aber ich habe hier auch die Zwillinge gehen jetzt auf eine Schule, auf der auch junge FußballerInnen, sind auch ein paar Mädchen mit dabei, von Haching 60 und Bayern sind. Die haben besondere Fußballklassen. Und das hat nochmal meinen Blick auch ein bisschen verändert auf diese Thematik, das möchte ich sagen. Und ehrlich gesagt, manche Verhaltensweisen von männlichen Profifußballern, die zeigen sich schon, wenn du in der 5. Klasse in der Fußballklasse bist. Das ist nun unglaublich. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Du hast uns aber die Brücke schon gebaut, Mara, denn während es beim Nachwuchs bei den Männern noch so ein durchwachsenes Ergebnis war, gibt es bei den Frauen und ja auch noch bei anderen Abteilungen bestimmt auch ganz andere Geschichten noch zu erzählen.
Genau, ich habe als letzten Punkt mitgebracht, Fußball ist mehr als Profimänner, und möchte mich quasi schon entschuldigen bei den Handballerinnen und Tischtennisspielern, dass ich die jetzt heute gar nicht besonders intensiv mitgebracht habe. Es gibt sie beide nach wie vor. Ich habe mich das tatsächlich auch gefragt, als ich drüber nachgedacht habe, ob quasi die Konzentration auf den Fußball noch ein bisschen zunimmt innerhalb des Vereins. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen der Fall. Ich habe ja das letztes Jahr so ein bisschen erzählt, dass beim Tischtennis schon auch also ein ziemlicher Rückbau quasi stattgefunden hat. Die Handballerinnen haben eine schöne Saison gespielt. Die haben sich jetzt am Ende von ihrer Trainerin Ilka Fickinger verabschiedet, was schade ist, aber die ist einfach sehr, 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 sehr gut und geht jetzt in die erste Liga. Also die Handballerinnen haben auch weiterhin einen großen Platz im Herzen vieler Fans. Es ist aber natürlich so, dass mit dem Fußball der Frauen und auch mit der amputierten Mannschaft eben zwei Abteilungen dazugekommen sind. Wenn es jetzt um sowas wie eine Aufmerksamkeitsökonomie geht. Also man kann halt nicht an 5 Orten gleichzeitig sein. Man kann nicht gleichzeitig bei den Profis, beim Nachwuchs, bei den Frauen, bei den Handballerinnen, bei den Amputierten und beim Tischtennis sein. Das funktioniert leider für niemanden von uns. Wenn man auf die Frauen schaut, dann haben sie das große, große Ziel erreicht und sind in die zweite Liga aufgestiegen. Nicht alle, die sich hauptsächlich mit Männerfußball beschäftigen und hier vielleicht zuhören, wissen das vermutlich, aber dadurch, dass die erste Liga um 2 Vereine aufgestockt wird zur neuen Saison, war es also so, dass aus den Regionalligen, derer es ja auch bei den Frauen 5 gibt, diese Saison tatsächlich alle Meisterinnen aufgestiegen sind. Das heißt also, Meisterinnen waren die Mainzerinnen auch schon letzte Saison, dann mussten sie aber in die Aufstiegsrelegation gegen den VfL Bochum und da haben sie es dann leider nicht geschafft. Klammer auf, diese Saison wäre eine mögliche Aufstiegsrelegation gegen den VfR Wabayen gewesen, wo es auch absurde Vorkommnisse bis hin zu abgeschraubten Nummernschildern gab rund um die letzten Saisonspiele. Aber das ist nochmal eine andere Thematik. Also die 05 Frauen haben den Aufstieg geschafft und das war wirklich eine Saison für die Geschichtsbücher. Nicht nur, weil sie mit 115-4 Toren jetzt auch noch eine närrische Tordifferenz von 111 haben. was also schon ziemlich großartig ist. Ein Spiel wurde am Ende nicht gespielt, weil die Gegnerinnen abgesagt haben. Das wurde schon mit Bedauern aufgenommen, weil man natürlich gerne alle Saisonspiele gemacht hätte, aber es war wirklich eine großartige Saison. Man hat mit dem Trainer Taka Yamashita auch vorzeitig verlängert. Der kam ja aus dem Männerfußball, hat sich aber wirklich in diesen Bereich mit den Frauen komplett reinkommittet und reingearbeitet und macht das ganz toll. Man hat mit Nadine Kress eine sportliche Leiterin, die das natürlich nicht im Hauptamt macht, wie das im Fußball der Frauen so ist, die aber wirklich einen richtig guten Job macht. Die, finde ich, auch gerade aus diesen beiden Spielen in der Aufstiegsrelegation echt viel so mitgenommen hat für dieses, wie baut man den Kader auf und um eben das nochmal so anzugehen. Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich, nur weil das letztes Jahr funktioniert hat, dass man also diese Saison eben wieder Erste wird. Die Art und Weise, wie sie den Kader zusammengesetzt und verstärkt hat, finde ich wirklich beeindruckend. Ich finde wirklich auch beeindruckend bei ihr, weil man das, also die Beobachtung ist, das fällt fast schwerer, in diesem Frauenbereich, wo so sehr viel mehr Nähe zugelassen wird, auch mal zu sagen, man verlängert vielleicht mit einer Spielerin nicht, obwohl man irgendwie um ihren Wert so für das Team über das Sportliche hinaus weiß, so. Aber auch da ist sie also immer fair, aber total konsequent gewesen, finde ich. Und ja, es ist einfach natürlich cool mit dem Aufstieg, es ist sehr spannend, wie der Verein das nächste Saison machen wird. Also was ich ganz wichtig finde und worüber ich auch wirklich sehr erleichtert bin, ist, dass sie das Stadion am Bruchweg als Hauptspielort angegeben haben. Sie haben ja diese Saison nur ein einziges Ligaspiel und eben 2 Spiele im DFB-Pokal tatsächlich im Stadion gespielt. Und ich hoffe, dass das auch bei den Fans nochmal ein Wachstum ermöglicht. Also erstmal wird das vielleicht dann sich komisch anfühlen, wenn man da mit 150 Leuten im Stadion ist. Aber es wird vielleicht auch andere Leute anziehen, die halt an dem Kunstrasenplatz mit keine Überdachung. Und klar, man kann sich da auf die Stufen setzen. Aber also ist natürlich halt schon eine andere Nummer. Und Stadion, Fußball gehört halt einfach ins Stadion, Ende Peng. Ich hoffe, sie werden dann auch nicht so oft den Nachwuchsmannschaften ausweichen müssen, sondern wirklich im Stadion spielen. Ich bin sehr gespannt auf diese zweite Liga. Nächste Saison sind ja auch einige starke Teams natürlich aufgestiegen. Und natürlich, also kommt ja auch Turbine von oben wieder runter und so. Also ja, aber das wird ein ganz neues Abenteuer. Es gibt einen bisher sehr kleinen und feinen, aber wirklich total treuen Fananhang bei den Spielerinnen, die also wirklich auch so eine kleine Gruppe, die, glaube ich, bei jedem Auswärtsspiel waren. Oder nicht, glaube ich, also nicht immer alle, aber so in der Besetzung waren die bei allen Auswärtsspielen und gibt natürlich eine sehr, sehr hohe Identifikation und Nähe mit den Spielerinnen, die total toll ist. Ich hoffe, dass es sowohl was den Fan-Zuspruch als auch was die sportliche Entwicklung angeht in der nächsten Saison so positiv weitergeht, wie das jetzt in diesen letzten 2 Jahren war. Die zweite der Frauen steigt auch auf in die Regionalliga, was natürlich nur geht auch durch den Aufstieg der ersten, weil die ja nicht in einer Liga spielen dürfen. Also auch das ist sehr großartig. Und es wird nächste Saison erstmals eine U19 geben. Bei den Frauen, die startet in der WDFV U19 Juniorinnenliga, also in Nordrhein-Westfalen. Dafür sind sie angefragt worden und da hat man, also da mussten dann die anderen Vereine auch zustimmen, weil die ja natürlich dann eine weite Auswärtsfahrt haben nach Mainz. Genau, aber also auch das ist sehr positiv angenommen worden und es gibt ganz eindeutig die Idee, und das ist tatsächlich was, wo ich finde, man, also ich bin ja sehr gegen einfach alles aus dem Männerbereich kopieren und zu sagen, wir machen das jetzt auch für die Frauen. Aber eine Sache, wo ich es tatsächlich begrüßenswert finde, dass man als Verein sagt, man möchte das bei den Frauen so machen wie bei den Männern, ist zu sagen, man baut sich Nachwuchsspielerinnen eben selber auf und verstärkt das Team gezielt dann auch mit Transfers. Aber in der Hauptsache möchte man eben eigene Spielerinnen aufbauen. Genau, das sind die Frauen. Und dann hat Mainz mittlerweile auch ein Team in der amputierten Fußball-Bundesliga, was ich extrem großartig finde. Die sind deutscher Meister geworden in der Vorsaison. Die neue Saison bei denen hat jetzt gerade am Wochenende angefangen. Das war der, also die haben immer so Doppelspieltage, also ein Spieltag geht immer über ein komplettes Wochenende. Es gibt insgesamt 8 Spieltage und dann einen großen Finaltag. 5 Vereine sind diese Saison in der Liga, so viele wie noch nie. Vergangene Saison waren es 4. Und als deutscher Meister, und da sind wir jetzt wieder beim Anfang, darf Mainz 05 zur Champions League reisen. Und das tun sie auch. Die ist am 30. Mai bis 1. Juni in Ankara in der Türkei. Und genau, das wurde also auch ermöglicht, dass sie da hin können. Das sind natürlich dann auch immer alles finanzielle Themen. Ja, und dieser erste Heimspieltag hat tatsächlich in Mainz am Bruchweg stattgefunden. Und auch das war sehr positiv. Das sind jetzt natürlich auch bisher nicht irgendwie die Massen, die da kommen, aber es war auf jeden Fall eine gute Stimmung und es war im Rahmen gut besucht. Und auch da kann man natürlich nur hoffen, ja, dass sich das positiv entwickeln wird. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass der Verein das macht. Und was man sich natürlich wünschen würde, wäre noch mehr klassische Sportberichterstattung. Das ist auch was, was die Spieler so im Umfeld dieses Spieltages gesagt haben, dass sie natürlich gerne auch bereit sind, als Botschafter für ihren Sport eben aufzutreten und Menschen, die eben auch eine Amputation haben, denen quasi zu zeigen, hier, ihr könnt auch sportlich eben eine neue Heimat finden, auch nach so einer Amputation, was ja vielleicht erstmal was ist, was man in so einer akuten Phase nicht auf dem Schirm hat. Aber dass sie darüber hinaus natürlich halt schon die Hoffnung haben, dass sie mehr in so einer klassischen Sportberichterstattung betrachtet werden und dass man sich mitreißen lässt davon, wie Spiele sind sauschnell, die sind auch teilweise extrem taktisch geprägt. Also das ist wirklich cool. Und ja, ich hoffe, dass das tatsächlich auch noch zunimmt. Ist das vielleicht noch als, sorry, letzten Satz, kein paralympischer Sport, was schwierig macht mit Gelder bekommen, Verband und so weiter und so weiter. Also muss man im Hinterkopf behalten, das ist was, worum sie kämpfen, um die Anerkennung. Sorry, aber du wolltest was sagen.
Naja, ich finde, man sieht halt super gut an diesen Beispielen, wie wichtig es halt dann doch ist, dass das auch Fußballvereine machen, die eben schon eine gewisse Größe erreicht haben, weil das eben, also mit welchen anderen Möglichkeiten die einfach dann auch eine Sportart oder eine einzelne Abteilung fördern können. Und also mir war das nicht klar, dass die Mainzer Frauen, dass die ausgerechnet gegen Barbeien in der Relegation gespielt hätten, weil das ist nämlich der krassestmögliche Unterschied. Das ist ein Ort, die haben nicht mal 800 Einwohner und da wurden, glaube ich, 8 Spielerinnen, denen wurde per Brief am letzten Spieltag mitgeteilt, ach übrigens, ihr habt jetzt hier keine Zukunft mehr, der Präsident scheint jetzt nicht so wahnsinnig viel Interesse auch in den Frauen zu haben und die sind gerade in die zweite Liga aufgestiegen. Also das wäre ja der Relegationsgegner gewesen. Und die ganze Geschichte ist ja noch absurder. Du hast es ja schon ein bisschen angedeutet.
Genau, es war auch tatsächlich sogar nach dem letzten Training, also vor dem Spiel.
Ach, stimmt, genau so war
und
das.
Und es war nicht das letzte Spiel, sondern es war eben das entscheidende Spiel für den Aufstieg. Und die sind dann zu den Spielen danach nicht mehr gekommen. Also es gab dann Krankschreibungen und Spielerinnen. Und es ging halt auch da dann irgendwie so um das Thema Kommunikation. Der Verein wehrt sich jetzt auch so ein bisschen gegen die Vorwürfe. Und es ist wie immer, wenn man nicht dabei war. Also ne, wahrscheinlich ist von beiden Seiten ist es nicht so ideal gelaufen. Aber das gipfelte dann darin, dass die Spielerinnen zu einem Spiel halt mit den Autos gekommen sind, die Teil ihrer Verträge sind, um halt den Mitspielerinnen zuzuschauen beim Spielen und dass ihnen dann vom Verein die Nummernschilder abmontiert wurden während der Spiele, damit sie also mit den Autos hinterher nicht wieder wegfahren konnten. Dann haben die Polizei gerufen und also das war schon wild. Und man muss aber sagen, also es wäre halt wichtig, dass der Fußball der Frauen weniger von solchen Geschichten in Anführungszeichen betroffen wird, ne? Also weil das hat natürlich auch was damit zu tun, wie professionell oder wie wenig professionell ist der Umgang mit bestimmten Situationen. Sicherlich kann man also eh froh. Es ist sehr richtig und sehr gut. Das hast du hier ja auch häufiger in anderen Kontexten. Meister und Meisterinnen müssen aufsteigen, Ende Peng. Also ich finde, da muss man endlich mal Regelungen für finden. Aber also jetzt in so eine Situation noch reinzukommen nach so einer Saison, das wäre natürlich also total absurd gewesen, sich dann damit irgendwie auseinandersetzen zu müssen, was passiert bei denen jetzt. Ich meine, mach da mal eine Spielerinnenbeobachtung oder eine Spielbeobachtung. Also wenn die irgendwie, die haben ja dann auch nur noch verloren, die Tabelle ist dadurch am unteren Ende total anders am Ende gewesen, als es halt zu erwarten war. Also das ist einfach eine total beschissene Situation, auch für die anderen Vereine.
Total. Und das zeigt eben einfach, also das ist ja so das krasse Gegenteil von dem, was du gerade zu der Entwicklung bei Mainz 05 gesagt hast. Und deswegen wollte ich das nochmal kurz hier erwähnen, weil es einfach der größtmögliche Kontrast ist und aber halt auch zeigt, wie wichtig es ist. Wir alle sind zwar auch so ein bisschen skeptisch, wenn es darum geht, den Männerfußball nachzubauen im Frauenfußball. Das passiert natürlich auch ein bisschen, wenn die Männerlizenzvereine sich engagieren im Frauenfußball, aber auf der anderen Seite siehst du eben auch, was möglich ist, wenn du es tust, und das hast du jetzt bei Mainz 05, dadurch, dass du das ja hier so immer wieder uns quasi mitbegleitest und bei Becker und Pfeiffer ja auch immer wieder erzählst, konnte man dem ja wirklich dabei zugucken mit der freundlichen Übernahme und dem Zusammengehen mit Schott und jetzt eben über die verlorene Relegation letztes Jahr bis hin jetzt zum Aufstieg mit der Tordifferenz von 111, das ist mir nicht aufgefallen, das passt natürlich wirklich ganz wunderbar. Also, damit haben wir mal wieder einen sehr guten Rundumblick von Mainz 05 bekommen, liebe Mara. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind unsere Saison-Awards, beziehungsweise deine Saison-Awards natürlich. MVP, Unsung Hero, Moment der Saison. Wer ist denn dein MVP geworden am Ende dieser Saison?
Ja, ich finde es total undankbar, diese Festlegung. Und kann ich sagen, mein MVP ist Nadiem Burkhardt?
Ja, darfst du. Okay. Ich verstehe deinen Struggle.
Ja, also einen Satz vielleicht dazu. Ich glaube, Burkhardt hat letzte Saison mit dieser Vertragsverlängerung in dieser unmöglichen Situation schon sehr viel dazu beigetragen, dass man überhaupt diese Saison in der ersten Liga war. Und die beiden sind mit dem, was sie dem Spiel und aber auch dem Verein und den Fans geben, extrem unterschiedlich, finde ich. Und weder der eine noch der andere ist wegzudenken aus der anderen Saison. Aus dieser Saison. Das gilt natürlich, wenn man weiterdenkt, dann auch für Nebel und Sahne und so weiter. Aber die beiden, das hat man auch gemerkt in den Spielen, wo sie am Ende vielleicht sogar beide nicht da waren oder wo einer von den beiden gefehlt hat. Also ja, ich brauch's dir ja eigentlich nicht erklären. Sie sind das Traumduo der Saison.
Aber wirklich. Und dabei lässt man ja sogar noch andere Spieler weg, die auch hier genannt werden können. Aber bevor du nicht deinen Unsung Hero gekürt hast, traue ich mich gar nicht, jetzt Spieler zu nennen. Deswegen mach das mal bitte.
Lustigerweise muss ich ja mal kurz mir selber auf die Schulter klopfen, auch da schon relativ früh in der Saison einen Text geschrieben über einen Spieler, der sich wahnsinnig gut entwickelt und auf den gar nicht so oft geschaut wird. Und das ist Anthony Cassie. Der hat sich erstens selber diese Saison nochmal wahnsinnig weiterentwickelt, finde ich. Es gab ein gegenseitiges Profitieren mit Paul Nebel, also wie die beiden sich gegenseitig hochgezogen haben, das ist schon wirklich bemerkenswert. Er ist auch einfach ein richtig, richtig angenehmer Kerl, also ein ganz sympathischer Zeitgenosse. Es gab zwischendurch ja mal dieses Interview mit ihm in der französischen Ausgabe eines, möchte ich nicht nennen, weil es mit dem Boulevard verknüpft ist, aber ihr wisst, was ich meine. Und genau, da gab es dann so ein bisschen Geruckel, ja, wie will der am Ende nicht bis ans Ende seines Lebens bei Mainz 05 spielen? Ist halt auch irgendwie dann nachvollziehbar, dass Spieler irgendwann vielleicht mal noch Bock haben auf eine Premier League oder so, das kann ich denen gar nicht verübeln. Aber ich finde also spielerisch und menschlich auf jeden Fall einer, auf den man noch viel mehr den Scheinwerfer richten könnte.
Sehr gut. Gut, dass ich ihn gerade nicht genannt habe. Weil das ist nämlich, also diese rechte Seite, die war so brutal so seitlich bei Mainz 05. Und man hat es gemerkt, es gab doch dieses eine Spiel, wo Silvan Widmer dann von Beginn an wieder gespielt hat. Das war noch in der Hinrunde. Und da ist einem erst wieder aufgefallen, ah ja, Moment mal. An Widmer hat ja eigentlich immer keinen Weg vorbeigeführt. Und das war aber einfach, weil Cassie so stark gespielt hat, dann auch danach wieder gar nicht mehr wirklich Thema und er wurde eher eingewechselt und scheint damit aber auch sehr gut umgegangen zu sein, also auch so ein Unsung Hero Kandidat vielleicht.
Das ist lustig, dass du den jetzt erwähnst, weil ich ich habe zwischen den beiden relativ lange hin und her überlegt, aber Cassie ist halt derjenige, für den es sportlich mehr gilt. Ja. Was den Impact auf die Mannschaft angeht und den Umgang mit der eigenen Rolle, kann man Widmer wirklich also nicht genug loben, finde ich. Ich meine, der ist der Kapitän dieses Teams. Und witzigerweise ist der Ende der Saison ja dann nochmal wirklich reingekommen in ein paar Spiele, wo also durchaus auch der ein oder andere Stoßseufzer von Leuten kam, die so dachten, meine Güte, wieso versucht man das denn immer wieder mit Widmer? Und dann hat er dem Spiel auf einmal so viel gegeben. Also der hat in dieser allerletzten positiv verlaufenden Saisonphase dann nochmal eine richtig große Rolle gespielt. Als der vor der Kurve stand am letzten Heimspiel, sah das schon sehr nach Abschied aus und ich fürchte, der kann auch gar nicht anders. Ein wirklich feiner Spieler, der sehr, sehr gut zu Mainz 05 passt, finde ich. Und ja, gar nicht so eine schlechte Mannschaft, die da aktuell rumläuft.
Kann man so sagen, ja. Flippen Wehner haben wir zum Beispiel auch noch gar nicht besprochen.
Ja, ja, ich weiß,
aber Robin Zentner. Aber wir können jetzt auch nicht.
Ich meine, Robin Zentner, das wäre so, wenn du gesagt hättest, Spieler, für den man sich am meisten freut, dafür, dass er endlich alles abräumt, was er schon sehr lange verdient. Das ist die Kategorie, die mir ein bisschen gefehlt hat, Max, weil da hätte ich natürlich sofort Robin Zentner
Moment
genannt.
Moment mal, ja, oder Stefan Bell natürlich. Ich finde nach wie vor, dass es mit der größte Skandal war, dass ausgerechnet
dass
dieses
Tor weggenommen
aberkannt wurde, dieses Tor.
Ich finde aber, das ist das, was eigentlich am meisten aussagt über die Saison von Mainz 05, wie schwer es einem eigentlich fällt, sich festzulegen auf einzelne Spieler, weil es einfach ein richtig gut funktionierendes Team gewesen ist diese Saison. Also das war einfach schön anzuschauen.
Aber wirklich. Und dementsprechend wirst du ja auch einen positiven Moment der Saison gehabt haben. Für was hast du dich denn da entschieden?
Es wird nicht besser mit mir, Max. Also pass mal auf, du bist ja Zwillingsvater. Und deswegen, erstens mal, also der positive Moment der Saison, den würde ich tatsächlich am Ende dieser Sendung einfach komplett privat machen. Also mein schönster Moment. Und du als Zwillingsvater kannst ja wahrscheinlich sehr gut nachvollziehen, da ich diese Saison mit Zwillingen verbracht habe, nämlich dem Sohn und der Tochter meiner besten Freundin, dass ich zwei schönste Momente erlebt habe. Der erste war tatsächlich das Auswärtsspiel auf St. Pauli mit ihr. Ich habe nichts gesehen während des kompletten Spiels, weil immer irgendjemand dieses Kind auf die Schultern genommen hat und ich dann hinten dran stand, damit sonst niemand hinten dran stehen muss. Aber irgendwie diese Begeisterung zu erleben bei diesem Auswärtsspiel, das war total großartig. Und der zweite Moment war das Auswärtsspiel in Frankfurt mit ihm, weil er nämlich bisher bei der Lotterie, wer wann dabei ist, ausschließlich Niederlagen und Unentschieden erlebt hatte. Das war so unfair. Und dann sind wir nach Frankfurt gefahren und er hat die komplette Fahrt erzählt, dass dieses Spiel 3-1 gewonnen wird. Ach. Und ich dachte so, ja, passt schon. Naja, und also so eine Begeisterung. Also ich kann auch jedem nur empfehlen, wir haben ja sicherlich alle diese Momente, wo man so denkt, boah, das mit dem Fußball und was da auch alles und so weiter. Und oh nee, ich kann es nicht mehr und ich will es auch nicht mehr. Man sollte viel öfter mal einfach einen Nachmittag mit einem begeisterungsfähigen Kind im Stadion verbringen. Also mir hat das so viel gegeben, diese Saison. Und auch dann, also ganz wirklich pathetisch, den Fußball irgendwie wieder durch deren Augen irgendwie so zu sehen. Für das, was es dann einfach 90 Minuten lang ist, das, was auf dem Feld passiert und alles rundherum spielt dann ausnahmsweise mal keine Rolle mehr. Das hat mich diese Saison, wenn ich mal wieder so dachte, echt bei der Stange gehalten. Also das wäre meine Abschlussempfehlung. Schnappt euch irgendwelche Kinder. Irgendjemand im Umfeld hat ja immer welche, die gerade im richtigen Alter sind. Und
wenn es nicht eures sind, fragt aber bitte vorher. Ja, genau. Schnappt euch nicht irgendwelche Kinder.
Ja, natürlich mit Erlaubnis.
Ja, und ich kann dann noch ergänzen und drückt Kindern, da dürfen es auch Kinder sein, die ihr nicht so gut kennt, drückt ihnen ruhig Biografien von SpielerInnen in die Hand. Also ich habe hier zwei sehr große Fans deines Alex Pop-Buchs hier und Julia Quinn hat ja jetzt auch ihr Buch veröffentlicht und ich habe noch keine Seite darin lesen können, weil es in den Besitz der Zwillinge übergegangen ist, komplett. Und mir wurde auch erklärt, der Teil mit den Kindheit, den habe ich schon zweimal gelesen, das interessiert mich immer am meisten.
Das ist ja süß. Ich kann aber dazu noch sagen, von der Poppy-Biografie wird es ab dem 1. Juli eine Taschenbuchausgabe mit drei brandneuen Kapiteln und einem neuen Prolog geben.
Sehr gut.
Das habe ich gehört.
Verlinkt. Ja, genau. Gerüchteweise. Ja,
genau.
Ich werde es mal verlinken, sollte ich dazu einen Link finden, dann findet genau. Ihr den in den Shownotes. Dann haben wir jetzt nur noch eine Frage, aber die ist ja zum Glück ganz leicht zu beantworten. Die Saison 24-25 als Fortbewegungsmittel, Mara. Ich war schockiert über manchen Vorschlag im Forum. Ich hoffe, du kommst jetzt nicht mit dem Bierbike.
Nee, ich bin ja, Grüße an die weißbraunen KaffeetrinkerInnen, Fan davon, ja. Dass man die Themen Fußball und Alkohol weiter voneinander trennt, als das vielerorts der Fall ist. Auch da liebe Grüße, eure Partypuperin. Das Fortbewegungsmittel der Saison habe ich jetzt wirklich relativ fantasielos zum Go-Kart. Das Go-Kart habe ich zum Fortbewegungsmittel der Saison gekürt, weil Bo Henriksen ja unter der Saison 50 geworden ist und die Spieler zum gemeinsamen Go-Kart-Fahren eingeladen hat und ich diese Episode unbedingt noch irgendwo unterbringen musste. Also ist die Saison ein Go-Kart, weil der Trainer im Cockpit sich für dieses Fahrzeug entschieden hat.
Es ist klein, wendig, schnell und kann für Begeisterung sorgen. Das passt doch ganz wunderbar. Sehr schön.
Du nimmst mir die Worte aus dem Mund.
Lustigerweise waren die Bayern-Frauen auch Go-Kart fahren und die haben da haben sie mal ein ganz witziges Video draus gemacht. Sie haben alle Spielerinnen und auch Alex Strauß, den Trainer, vorher gefragt, wo sie glauben, dass sie dann landen am Ende des Rennens und haben danach einfach nur kommentarlos eingeblendet, welcher Platz es war. Und das war einfach sehr lustig, weil natürlich fast alle gesagt haben, ich werde irgendwie Vierte oder Fünfte und dann Rang 13. Einfach kommentarlos.
Ich bin immer froh, wenn sowas über die Bühne geht, ohne dass sich jemand verletzt hat.
Das ist natürlich wirklich der Fall. Ja, da muss man ja nur an ehemalige Freiburg- und Leverkusener Spieler denken. Aber das wollen wir jetzt hier nicht aufmachen. Mara, vielen lieben Dank. Das war ein 360-Grad-Blick, den ich bei keinem anderen Verein bekomme. Vielen, vielen Dank, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast für den Rasenfunk.
Sehr gerne.
Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, dass ihr das hier alles möglich gemacht habt, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de. Da findet ihr einen Unterstützen-Button und da könnt ihr dann alle Informationen bekommen, wie man uns unterstützen kann. Wir sind Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei und wollen das bleiben. Vielen, vielen Dank für alle, die uns schon unterstützt haben. Wenn ihr Feedback habt, könnt ihr das sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de loswerden. Und ansonsten abonniert doch auch sehr gerne die anderen Feeds des Rasenfunks. Bewertet uns in Podcast-Apps eurer Wahl. Bleibt uns gewogen und vor allem aber bleibt gesund. Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank. Bei anderen sprießen die Gehälter, bei uns nur der Rasen.